Wir machen das Beste daraus. Der Gute-Laune-Podcast mit Arndt Ziegler und Uli Dehne. Habt Spaß!
Moin Moin und herzlich willkommen zur 21. Folge von Wir machen das Beste daraus, der Männer-Podcast von Men's Health. Ich begrüße Arndt wie gewohnt. Moin Arndt.
Moin Uli, schön dich mal wieder auf diesem Wege zu hören.
Allerdings, wir haben heute ein Thema, das vor Aktualität strotzt. Es gibt gerade auch in Corona-Zeiten, hauptsächlich digital, aber die Frankfurter Buchmesse. Und wir haben uns überlegt, das Thema Buch hatten wir noch gar nicht. Und haben uns auch gefragt, Thema Buch und Männer, passt das eigentlich so gut zusammen? Arndt, passt das denn zusammen?
Das ist natürlich, wenn man diese Frage beantwortet, ist man ganz schnell in so einem Klischee-Denken. Nach dem Motto, der Mann, der treibt lieber Sport, guckt Filme oder haut sich Fleisch auf den Grill, anstatt zu einem guten Buch zu greifen. Glaube ich, stimmt so gar nicht. Ich würde sagen, natürlich sind Bücher auch Männersache. Und dann kommt man eher zu der Frage, gibt es denn eigentlich spezielle Literatur für Männer? Gibt es das klassische Männerbuch? Und das sind dann auch Fragen, um die wir uns heute kümmern können. Aber ich würde jetzt mal ohne mich selbst, wen wundert's, als den wahnsinnig intellektuellen Buchleser zu bezeichnen, würde ich sagen, natürlich sind Bücher auch Männersache. Siehst du hoffentlich ähnlich. Du kannst Kultur
beim Haus. Ich sehe es absolut genauso. Ich glaube, es ist einfach nicht das Thema, über das Männer sprechen, aber ich kenne eigentlich keinen Mann, der irgendwie einen Bezug zu Büchern hat und auch liest. Das ist vielleicht etwas unterschiedlicher als so der klassische Frauenroman. Da gibt es, glaube ich, nicht den klassischen Männerroman, aber es gibt viele meiner Bekannten zum Beispiel stehen unglaublich auf Sachbücher und Biografien. Das ist jetzt nicht so ganz meine Sache, aber das ist dann so sehr sachlich. Aber doch, auf jeden Fall, ist Bücher waren immer ein großer Bestandteil in meinem Leben und sind es bis heute. Tatsächlich. Ich muss sagen, ich lese kaum noch Bücher in gedruckter Form, sondern fast ausschließlich über Kindle, was damit zu tun hat, dass ich, da habe ich schon ein paar Mal erzählt, zwei kleine Kinder habe und mit dem Kindle kann man wunderbar auch lesen, wenn die Kinder neben einem im Bett liegen oder man, wie die gerade stundenlang ins Bett bringt und so weiter. Das passt einfach unglaublich gut. Eine Frage vorweg, Arndt. Gibt es bei dir zu Hause auf dem Klo Bücher?
Ja, gibt es tatsächlich. Aber vornehmlich von unserem größeren 6-jährigen Sohn, der, ich weiß überhaupt nicht, bei wem er sich das abgeguckt hat, aber stundenlang auf dem Klo lesen kann. Dementsprechend sind dort vornehmlich Lucky Luke und Asterix Comics, die ich jetzt auch einfach mal großzügig als Bücher bezeichne. Aber auch, keine Ahnung, Was ist was Junior, Dinosaurierbücher, das sind so vornehmlich die Bücher, die sich gerade bei uns die sich bei uns befinden auf dem Klo.
Ja, ich glaube, das Thema Kinderbücher, das würde bei uns wahrscheinlich eine eigene Folge füllen. Genauso wie das Thema Comics. Vollkommen legitim. Ich finde, das ist eine unterschätzte Gattung der Literatur, lange Zeit belächelt. Ich meine, es hat ewig gedauert, bis irgendwie die ganze Walt Disney-Welt vom Kulturbetrieb als Kulturgut wahrgenommen wurde. Und so eine großartige Frau, die Übersetzerin Erika Fuchs, die die meisten Donald Duck-Hefte und Mickey-Maus-Bücher übersetzt hat, die ist ja irgendwann so in den Olymp der deutschen Literatur aufgestiegen, weil man gemerkt hat, die hat was ganz Neues geschaffen, etwas, was es noch nicht gab. Und ich muss sagen, eigentlich alles, was ich weiß, weiß ich durch Mickey Maus. Also, da ist ja eigentlich alles drin. Da gibt es ja immer auch so eine Geschichte, die sich an der Weltliteratur irgendwie orientiert. Irgendwas mit Zukunft, irgendwas mit Geografie. Also ich weiß alles durch den Fußball und durch Mickey Maus. Ich glaube, Schule hätte ich mir schenken können. Uni sowieso.
Ich habe mir das schon ganz oft bei dir gedacht. Ich finde, Mickey Maus als Weltliteratur zu bezeichnen, ich weiß, dass unser Texter Eike, der immer diese sehr, sehr lustigen Texte verfasst rund um unseren Podcast, sich freut, weil das wird er zitieren. Eike, hier schon mal für dich, bitte. Headline, Mickey Maus, da von ihr habe ich alles gelernt. Mickey Maus von ihr. Mickey ist ja eigentlich ein Kerl, oder?
Mickey ist männlich, aber als Kind habe ich Mickey auch weiblich abgespeichert. Also das hat mich auch nicht verwundert, dass es da noch Minnie gab.
Wollen wir Mickey Maus Podcast draus machen jetzt eigentlich?
Das hätte eine überraschende Wendung. deine Lieblingsfigur aus dem Walt Disney-Universum. Komm, die müssen wir noch schnell erfahren.
Auf jeden Fall Goofy, ist doch klar.
Auf jeden Fall.
Hat ungefähr meine Statur. Ich bin absolut genauso tollpatschig wie der Typ. Der ist einfach super lässig. Der beste Mann für mich.
Und es gibt ja auch diese Abwandlung des Sportgoofies. Kennst du den Sportgoofy?
Um wenigstens ein bisschen den Dreh zu mir zu haben, meinst du, oder?
Ja, ganz genau.
Und du? Ja. Du bist hier für Dagobert wahrscheinlich.
So rein von meinem Geldbeutel her bin ich Dagobert, sehen dadurch aber auch als ganz eindeutig als Konkurrenten an.
Klar.
Nee, ich glaube, bei mir ist es Daniel Düsentrieb.
Ach, jetzt kommt das. Nee, das ist doch viel zu seriös. Mit Erfinder, Geist und Neugierde und so. Ne? Das ist doch kacke. Wieso denn?
Ja, Mann, ich hätte gerne dieses kleine Helferlein.
Weißt du? Oh,
ja. Sowohl beruflich als auch privat. Ich hätte gerne halt so ein kleines Helferlein, das zack eigentlich alles für mich macht.
Ja, das ist okay. Punkt geht an dich. Absolut überzeugt.
So, aber mal abseits von der Klolektüre, Arndt, gibt es bei dir irgendein Genre, das du vorrangig liest und wenn ja, welches?
Also, ja, ich wollte tatsächlich einmal noch ganz kurz, Uli, zu dem Thema Männerbuch, ne, weil du jetzt gerade da was gesagt hast, so dieses Genre Männerbuch. Ich habe mal ein Interview geführt mit Tommy Jaud, der bekannt ist für seine doch sehr erfolgreichen, aber von der Kritik oft zerrissenen, witzigen Bücher, Vollidiot, Resturlaub und so weiter. Wahnsinnig erfolgreich, aber werden immer als ziemlich flache Literatur zerrissen. So, mit dem habe ich mal im Interview geführt und auch, weil es irgendwie 80-90% seiner Leser sind Männer. Und da habe ich immer so gefragt, wie es ihm denn gelungen ist, quasi so dieses Genre Männerroman denn so auf so eine witzige Art neu zu beleben. Und da hat er nur gesagt, nix da von diesem ganzen in, also quasi Schubladendenken und in Genres einteilen, hält er gar nichts, weil, und das ist eigentlich nur so dahingesagt, aber ist auch schon weit dran, ist denn dann jedes Buch, was in einem Gebäude spielt, ein Gebäuderoman? Oder jedes, wo ein Ball spielt, ein Ballroman? Also überspitzt formuliert. Also er ist der Meinung, dass man natürlich mit Klischees spielen kann und dass man natürlich auch Dinge entwerfen kann, die männlicher sind oder weiblicher, aber von diesen Schubladendenken nicht viel hält. Das wollte ich dazu mal sagen. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Aber zu deiner Frage, was ich hauptsächlich lese, also bei mir ist das wirklich immer auch so ein bisschen formabhängig. Ne? Ich habe ab und zu total Bock auf ganz leichte Literatur. Wirklich so, Tommy Jaud, finde ich total witzig. Aber sogar als Hörbuch mag ich die dann. Dann mag ich total gerne alles, was klar irgendwie mit Fußball und Musik zu tun hat. Da auch gerne Biografien. Bin aber auch durchaus zu haben für, weiß ich nicht, Schweden-Krimis und aber auch durchaus ab und zu mal anspruchsvolle Literatur, auch wenn man mir das nicht zutraut.
Ja, das musstest du jetzt ja sagen. Das ist, es ehrt dich aber, dass du so ehrlich bist und eigentlich erstmal 15 Minuten lang über Tommy Jaud sprichst. Um dann 2 Sekunden noch zu sagen, dass du auch für anspruchsvolle Literatur zu haben bist, wobei du es kaum aussprechen konntest.
Aber ich habe dabei auch gesabbert, meine Unterlagen sind. Das war so ein Wort, das nutze ich eigentlich nicht.
Aber ich glaube, da bist du ganz gut im Mainstream, weil ich kenne keinen, der sich jetzt einfach, der nicht auch mal das Bedürfnis hat nach Unterhaltung im Sinne von Schwedenkrimis, der nicht mal Interessen hat und da sich irgendwie eine Biografie reinzieht zu bestimmten, keine Ahnung, Musikern oder Fußballern, was auch immer. Was war denn die beste Fußballbiografie, die du je gelesen hast? Das ist eben eine Frage, die habe ich mir gestellt und konnte sie für mich nicht beantworten.
Also, da muss ich jetzt leider einen Namen nennen, der im Moment jetzt gerade nicht so im Positiven, also quasi so im Positiven. Und ich fand die Biografie, ich traue es mir kaum zu sagen, von Mesut Özil tatsächlich ziemlich gut, weil okay. Sie aber eben auch über Mesut Özil hinweg wahnsinnig spannenden Einblick in die Vereine, bei denen er war. Das fand ich, den Part über Real Madrid fand ich super spannend, auch den Part über Werder, als Werder-Fan fand ich total spannend. Und es war auch einfach gut geschrieben, gut gemacht. Insofern fand ich Mesut Özil überraschend gut. Zlatan, klar, geht immer. Also Ibrahimovic war super. Und auch wenn es jetzt keine klassische Fußballerbiografie ist, ist aktuell das Buch von meinem fast Namensvetter Arndt Zeigler, das heißt Traumfußball, ist im Grunde genommen eher eine Biografie, oh, jetzt wird's fast schon poetisch, eine Biografie des Fußballs. Also quasi eine Liebeserklärung an den Fußball und damit auch eine Charakterisierung des Sports. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gelungen. Sehr amüsant, aber an der einen oder anderen Stelle auch echt ernsthaft und zum Nachdenken anregend. Deswegen Traumfußball von Arndt Zeigler, total gut. Wie geht's dir da?
Biografie, was bei dir? Also erstmal, es fällt mir auf, das war natürlich auch eine Liebeserklärung an Zeigler irgendwie. Ich habe jetzt gerade überlegt, wenn ihr zusammen wärt, dann würdet ihr euch Ziegler oder Zeigler nennen?
Aber ja, vielleicht so eine Mischung, so zahnt Igler.
Gut, dann hätten wir das auch geklärt.
Also mich und ihn.
Ich bin immer von so Fußballerbiografien eher enttäuscht. Ich habe zuletzt die Biografie von Per Mertesacker gelesen und die fand ich schon erstaunlich öde. Also dafür, dass der eigentlich auch was auf der Pfanne hat, der was zu erzählen hätte, der viel gesehen hat, der Weltmeister war in der Eistonne und so weiter. Also der hat ja viel erlebt. Das kam nicht so rüber. Das wird auch ein bisschen ausgeschlachtet von den Buchverlagen selber, die eigentlich versuchen, jeden Fußballer, der irgendwie ein bisschen was erreicht hat, in eine Biografie zu drücken. Und das klappt mal und klappt nicht. Einen Zlatan habe ich auch gelesen, habe ich auch verschlungen. Das fand ich noch so ganz amüsant, aber weil einfach Zlatan natürlich auch irgendwie eine krasse Figur ist. Und mir ist immer so ein Zitat von Zlatan im Kopf geblieben. Das hat er irgendwann mal in einem Interview gesagt, nämlich so sinngemäß, ich habe so viel Scheiße in meinem Leben gebaut, ich traue mich gar nicht daran zu erinnern. Und dann schreibt er ein Buch und schreibt alles da rein. Also, weil da steht natürlich wirklich die Scheiße, die er in seiner Jugend gebaut hat, zumindest angedeutet. Aber so, grundsätzlich muss ich sagen, Fußballer-Biografien, so sehr ich den Sport liebe und mich dafür interessiere und auch eine Menge Fußballer persönlich kenne, aber das ist kickt mich in der Regel nicht, muss ich
gestehen. Mir fällt da noch tatsächlich auch wahnsinnig traurig Robert Enkes Biografie ein. Ne? Generell finde ich, Ronald Reng ist, was Fußballbücher angeht, die Nummer eins.
Definitiv.
Richtig guter Mann. Und Robert Enke war schon wahnsinnig harter, aber echt guter Stoff. Also das ist, hätte ich eigentlich gerade als erstes sagen müssen, dass ich mir so böse vor Robert Enke sagen ist, bitte. Aber ja, Robert Enke, das Buch, das war schon sehr bewegend. Echt sehr, sehr gut. Sehr nah dran, ist man noch echt ganz nah an die Person und an die Krankheit und an die Familie rangekommen. Das muss ich sagen, ja doch, das war eigentlich die beste Fußballerbiografie.
Was dann eben zeigt, immer dann, wenn es vielleicht gar nicht genau um den Fußballer geht, sondern um den Menschen, sowohl bei Mesut als auch bei Robert Enke, ist das, was dann tatsächlich wahrscheinlich den Kick ausmacht. Mhm. Hast du so eine klassische Top 3, Top 5 deiner Lieblingsbücher, von denen du auch sagen würdest, das sind Männerbücher? Also wenn du jetzt irgendwie mit Rosamunde Pilcher aufwartest, dann muss ich sagen, Respekt, ich traue es mich einfach nicht zu sagen, aber das gilt für mich jetzt nicht als klassische Männerliteratur.
Nee, also ich weiß nicht, in der Top 3 finde ich total schwierig. Ich würde jetzt mal also eher sagen, was so aktuell so meine Top 3 sind, von den Büchern, die ich so jetzt in letzter Zeit so gelesen habe. Und da tatsächlich komme ich noch einmal auf Arndt Zeigler, den frühstücke ich aber ganz schnell ab. Das würde ich auf jeden Fall unter die Top 3 nehmen. Dann, und es ist bitter, aber es ist schon wieder das Thema Fußball dabei. Ich war ganz lange früher schon vom kleinen Kind auf Toten Hosen-Fan. Und eines meiner ersten Fußballspiele, das ich mal im Ausland live gesehen habe, war in Liverpool. Und dementsprechend habe ich mich total gefreut, als Campino eine Biografie jetzt veröffentlicht hat, ich glaube in diesem Monat oder Anfang letzten Monats, die heißt Hope Street, wie ich einmal englischer Meister wurde. Und da berichtet eigentlich Campino über seine Liebe zum FC Liverpool, ist aber gleichzeitig auch eine Biografie über ihn, wie er aufgewachsen ist, wie er groß geworden ist, wie er zur Musik und zum Fußball gefunden hat. Das fand ich sehr, sehr gut, weil es einfach so zwei so Interessenswelten, die ich auch habe, kombiniert, fand ich super. Und als dritte Buch, weil du drei gesagt hast, Klassiker unter der Männerliteratur, würde ich sagen, ist Herr Lehmann. Geht immer. 1A Kneipenpoesie. Ein Typ, der eigentlich ein geiler Typ ist. Ein bisschen Loser, der nicht so richtig weiß, wohin in seinem Leben. Der an der Theke sitzt und übers Leben philosophiert. Herr Lehmann von Sven Regner, finde ich großartig.
Ja. Das ist tatsächlich, als klar war, dass wir dieses Thema machen und ich mir überlegt habe, was sind eigentlich die Bücher, über die ich dann gerne sprechen würde. Mhm. Als erstes fiel mir tatsächlich Herr Lehmann an. Ja, oder auch mal Neue War Süd. Irgendwas aus diesem Lehmann-Kosmos, den Sven Regner geschaffen hat, der wirklich fantastisch ist. Und auch die Verfilmungen sind ebenso gut. Aber ich finde, diese Figur des Herrn Lehmanns
habe ich, glaube ich, nie gesehen.
Hast du nie gesehen?
Christian Ulmen, ne, oder?
Christian Ulmen, genau.
Nee, habe ich nie gesehen, tatsächlich.
Also diese Verirrung, dieses Rumtreiben der Kneipe, dieses vielleicht nicht genau wissen, wohin im Leben, was ist eigentlich mein Plan, um da mal so eine kleine Metaebene reinzubringen, abseits der Saufgeschichten.
Ja, ich bin da aufgestiegen kurz. Hast du was gesagt?
Bitte was?
Ich bin kurz ausgestiegen, Metaebene. Du benutzt so komische Wörter heute, Ulrich. Wirklich, ich verstehe das.
Ich habe mir so, ich habe einfach mal ein paar Begriffe rausgeschrieben, die ich heute bringen wollte. So, aber und mir ist dann aufgefallen, als ich noch weiter über meine Bücher nachgedacht habe, es geht immer so über so Leute, die irgendwie sich suchen, irgendwie verwirrt sind. Irgendwie auch das Thema Drogen spielt immer eine Rolle. Also zum Beispiel ist, du kennst wahrscheinlich den Film von Fear and Loathing in Las Vegas, die literarische Grundlage von Hunter S. Thompson, die hatte ich gelesen, auf Deutsch Angst und Schrecken in Las Vegas, wo es auch eigentlich, es geht nur um Exzess und es geht um eine Reise und ums Finden und um eine Form von, ja, auch Journalismus taucht drin auf. Es ist schon wahnsinnig skurril und weit weg von meiner Lebenswelt gewesen, als ich das gelesen habe. Aber auch da geht es einfach um Menschen, die sich noch nicht so richtig gefunden haben und die auch noch weit weg sind vom Bürgerlichen. So, und ähnlich geht es mir dann auch mit, ich glaube, das ist wirklich dann so ein Klassiker vielleicht schon von Jack Kerouac, das Unterwegs.
Unterwegs, ja. Das ist ganz witzig, weil im Rahmen dieser Geschichte damals mit Tommy Jaud haben wir auf manshouse.de damals eine Umfrage gemacht, welches die 10 Bücher sind, die ein Mann gelesen haben muss. Ich habe die Geschichte gerade nochmal rausgesucht. Und da ist tatsächlich, jetzt muss ich mal eben, habe ich die Liste hier noch, auf Platz 5 ist Angst und Schrecken in Las Vegas und auf Platz 7 ist Unterwegs. Also das sind tatsächlich, das passt echt super. Also das sind auch
es sind halt männliche Charaktere und man begleitet diese männlichen Charaktere. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, wenn man sagt, das ist vielleicht eher Männerliteratur und auch vielleicht diesen Hang zur Ekstase, zum Überschreiten von Grenzen. Das ist doch meiner Wahrnehmung nach eher ein männliches Phänomen, gerade in der Pubertät und in der, sagen wir, frühen Erwachsenenzeit. Und das Spannende fand ich jetzt bei Jack Kerouac, das war ja, spielte, lass mich jetzt nicht lügen, aber sowas wie irgendwie erste Hälfte des 20. Jahrhunderts, die Beatniks kamen auf, es gab diese Hobo-Bewegung, also Leute, die einfach mit diesen Zügen durch die USA gefahren sind, keinen festen Ort hatten, wo sie blieben, aber das Leben in vollen Zügen mitgenommen haben. Also das war jetzt ein Wortspiel, was eigentlich nicht so kommen sollte, aber tatsächlich wenig ausgelassen haben, was Musikfeierei, Drogen, Sex anging. Und letztlich aber mündet es darin, dass es eigentlich kein Lebensmodell ist. Also es geht die ganze Zeit, man ist fasziniert von dieser Lebensweise und am Ende ist aber eigentlich klar, so funktioniert es nicht. So kann es nicht funktionieren. So wird keiner alt, so wird keiner glücklich auf längere Zeit. Ja, aber witzig, dass das war mir gar nicht klar, dass wir selber mal eine Umfrage gemacht haben.
Wir nennen es, wir arbeiten ja selten mit Superlativen bei uns im Heft, aber wir nennen es auch die männlichste aller Bestsellerlisten. Was glaubst du denn? Ich habe das hier jetzt gerade vorliegen. Was glaubst du denn, welche die Top 3 sind da bei uns? Also Top 1. Wirklich eine Umfrage, wo wir auch nichts vorgegeben haben. Okay. Und als ich die jetzt hier gesehen habe, habe ich mich selbst überrascht, wie intellektuell unsere Leser sind. Nein, aber Platz 1. Also soll ich mal sagen, also es ist sonst,
glaube ich, zu schwer. Also ich würd ein paar Sachen ins Rennen schmeißen, die überhaupt nicht meins sind, aber die ich auch noch irgendwie verbinde. Sowas wie Der Fänger im Roggen.
Ist hier nicht dabei?
Ist nicht dabei, okay. Irgendwas von David Foster Wallace.
Auch nicht.
Der wäre schon eher meins.
Auch nicht dabei. Nee, aber schon so ein paar Autoren, die so in so einer Liga spielen, auf jeden Fall. Sind schon noch dabei. Ich kann ja mal sagen, also
ja.
Auf Platz 3 ist von Truman Capote Kaltblütig.
Kaltblütig, ja, super Buch.
Ja, genau, finde ich auch. Auf Platz 2, auch da super Buch, super Film, Bret Easton Ellis, American Psycho. Und auf Platz 1...
Habe ich nie gelesen.
Ich habe das tatsächlich während meines, auch das glaubt man ja nicht, ich habe ja studiert. Ich habe auch Englisch studiert und das war da irgendwie großer Teil meines Studiums auch, irgendwie eine Analyse dieses Buchs und der Hintergründe dahinter. Deswegen finde ich das auch super. Und auf Platz 1, und da kommen wir jetzt wieder zu der Welt, in der ich mich noch besser auskenne, ist tatsächlich Nick Hornby.
Mit Fever Pitch? Genau. Okay, ja. Also das ist tatsächlich ein Klassiker. Es wundert mich, dass wir so lange über Bücher reden und noch nicht Nick Hornby gefallen ist.
Ja, zumindest
halt so. Auch so High Fidelity, ne? Das ist ja auch so, genau. Ich glaube auch, das ist was Männer gerne gelesen haben. Und dann sich ein bisschen, damals zumindest Teil einer Lebenswelt gewesen. Das musste man gelesen haben. Das hatte so eine Form von Anspruch. Das ging dann so, der deutsche Gegenpart dazu war Stuttgart Barre.
Mochte ich nie so richtig. Echt.
Ich auch nicht, weil ich ihn nicht mochte.
Ja.
Aber, und der war mir so ein bisschen zu gewollt kreativ. Das war so ein bisschen aufgesetzt. Das war auch, der war immer anstrengend. Aber Nick Hornby hat das ganze Thema, das ganze Sujet viel, viel lockerer und lebendiger gestalten können. Das wohl war.
Hätte ich nicht besser sagen können, Uli. Aber unser, ich sehe das gerade noch, unser Herr Lehmann hat es auch in die Top 10 geschafft. Auf Platz 10 ist er gelandet.
Das heißt, ich habe drei Bücher, die wir in den Top 10 haben. Ich könnte echt gut bei Men's Health arbeiten, denke ich manchmal.
Ja, aber ich wüsste nicht, wo du jetzt hier irgendwie unterkommen solltest. Also, keine Ahnung. Aber ja, kann ich bewerben mal auf dem Praktikum.
Ja, ich würd, glaube ich, so Richtung Mode- oder Literaturredaktion gehen.
Ja.
Oder ist im Feuilleton noch eine Stelle frei?
Das berühmt-berüchtigte Men's Health Feuilleton. Ja, klar. Also ist ja so sehr, sehr oft, also wir wechseln ja oft auch so SZ, Frankfurter, Men's Health. Wir wechseln ja oft die Feuilleton-Redakteure untereinander aus, weil es so ungefähr eine Klasse ist, oder?
Ja, das ist tatsächlich ist ja auch so ein bei uns, unsere Sportredakteure sitzen ja häufig auch im literarischen Quartett, muss man sagen. Das ist was man zusammentragen muss. Dafür, dass wir tatsächlich als mit unseren Marken, ne, Men's Health und auch Women's Health und Runners World, ja so natürlich für was ganz anderes stehen, haben wir hier eine ganz gute Expertise eigentlich zusammengetragen. Also man soll nicht sagen, dass wir noch nie in ein Buch geguckt hätten.
Also ich würde das jetzt auch sagen. Wir beide finden das. Mich würde mal interessieren, wenn es jetzt jemand hört, der sich wirklich mit Büchern auskennt, ob der jetzt sagt, ah ja, Jungs, ist klar, dass ihr diese Klassiker nennt, aber die echt guten Bücher sind die und die und die und die. Aber ich finde auch, wir haben uns ganz gut geschlagen bei dem Thema. Aber darf ich denn das Ganze am Ende nochmal auf unser Niveau hieven?
Ja, bitte, alles andere wäre unnatürlich.
Ich habe leider keinen Flachwitz gefunden zum Thema Buch. Aber ich habe einen sehr, sehr guten Flachwitz auf Lager, du wirst ihn kennen. Aber weißt du denn eigentlich, passt ganz gut auch jetzt zu der Zeit, wo man irgendwie in die Ferne will, wo Kühe Urlaub machen?
Wo Kühe Urlaub machen? Ja. Nein.
Nein. In Kuba.
So, also das Niveau, das hast du jetzt erfolgreich runtergerissen. Das ist, finde ich, einen würdigen Abschluss. Ich bedanke mich. Wir bleiben bei der Stange.
Das wird nicht der letzte Podcast
gewesen sein. Ja, das ist. Ich habe eine ganz neue Seite von dir kennengelernt. Ich werde jetzt erstmal in den Faktencheck gehen und überprüfen, ob du wirklich studiert hast. Und
natürlich gelogen, ist klar.
Ja.
Und wird als nächstes mal eine Ausbildung im Grunde genommen als Stahl- und Betonbauer zählt doch auch als Studium oder nicht?
Da studierst du ganz eigene Sachen, aber ich bin mir sicher, dass du, wenn du Stahl- und Betonbauer wärst, du genau für den Posten des Chefredakteurs von Men's Health auch geeignet wirst.
Da muss man jetzt aber ganz ehrlich noch einmal gerade rücken, dass das überhaupt nicht negativ über den Job des Stahl- und Betonbauers gemeint ist. Ich habe gute Kumpels, die das gemacht haben, deswegen ist mir dieser Job als erstes in den Kopf gekommen und ich habe höchsten Respekt vor Jungs, die das machen. Insofern bitte nicht falsch verstehen, das wollte ich nochmal an der
Stelle. Du hast die Kurve gerade
ja, noch aber auch total
ich
ernst bekommen. Also ja? Das war jetzt kein gerade recht rücken, weil ich meinen Ruf retten will, sondern weil ich es absolut ernst meine. Das ist mir wichtig.
Super. Ich danke dir und ich grüße euch da draußen. Bleibt uns bei der Stange und habt eine gute Zeit. Bis dann.
Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao.